In dieser Zeit, wo man nun sich wenig oder vielmehr vielleicht mit der Rettung von Fluggesellschaften beschäftigt in dieser Corona-Pandemie und man nicht mehr so viel von Ryanair so hört, da haben sie nun die Analyse durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht, Organizing Ryanair, mit dem Titel, warum ist es wichtig, jetzt diesen Blick auch nochmal auf Arbeitsbedingungen und vor allem auch auf Erfolge von Organisierung zu blicken bei Ryanair?
Ja gut, als wir damit angefangen haben, hatte die Corona-Pandemie noch nicht angefangen und die Flugverkehrsbranche insgesamt fand sich damals noch in einem ungebremsten Wachstum, also 2019. Aber unabhängig davon gibt es natürlich auch noch andere Gründe, warum es weiterhin wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und warum dieser Arbeitskampf bei Ryanair, der Ende 2017 losging und sich dann vor allem über das Jahr 2018 bis Anfang 2019 hinzog, warum der weiterhin wichtig ist. Also zum einen wird natürlich der Flugverkehr irgendwann auch wieder einen neuen Aufschwung nehmen. Vielleicht, und das ist sicherlich aus klimapolitischen Gründen auch wünschenswert, dass weniger geflogen wird in Zukunft, aber das wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die Pandemie nicht ewig so andauern wird und dass der Flugverkehr sicherlich wieder einen Aufschwung nimmt. Und gerade die Billigfluggesellschaften wie Ryanair oder EasyJet werden sicherlich die ersten sein, bei denen sich dieser Aufschwung bemerkbar macht. Viel schneller als bei den großen Linienfluggesellschaften. Und das Zweite ist, dass natürlich das Problem von schlechten und prekären Arbeitsbedingungen nicht auf die Luftverkehrsbranche und auf die Low-Cost-Carrier oder Billigfluggesellschaften beschränkt ist, sondern dass wir das in ganz vielen Branchen erlebt haben über die letzten 20, 30 Jahre. Es ist immer schlimmer geworden. Und Ryanair ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, selbst in so einem Unternehmen, wo die Arbeitsbedingungen extrem schlecht sind, wo sehr gewerkschaftsfeindliches Klima herrscht, dass es auch dort möglich ist, gegen diese Bedingungen vorzugehen, sich kollektiv zu organisieren und Erfolge zu erzielen.
Und wenn wir da genau auf diesen Ausgangspunkt der Streiks Ende 2017 blicken und auf die Arbeitsbedingungen, die Sie hier kurz angesprochen haben, gegen die sich da gewehrt wurde von den Beschäftigten. Sie schreiben in Ihrer Analyse, dass Ryanair ein zentraler Treiber der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen im europäischen Luftverkehr sei. Wie ist Ryanair dazu geworden oder vielmehr wodurch? Das heißt also, was sind das für Arbeitsstandards, die da Ryanair im Luftverkehr neu definiert hat im negativen Sinne?
Also bis in die 90er Jahre hinein war Fliegen eine Angelegenheit im Wesentlichen von großen nationalen Fluggesellschaften, die teilweise privat, teilweise staatlich waren, oftmals auch privat mit einer staatlichen Beteiligung. Aber Fluggesellschaften, die einen sehr, sehr starken Bezug zu ihrem Heimatland hatten, sozusagen wie die Lufthansa in Deutschland oder Air France. Der Luftverkehr war stark reguliert. Es war nicht so einfach, zum Beispiel als ausländische Fluggesellschaft Inlandsflüge in einem anderen EU-Mitgliedstaat anzubieten. Das wurde in den 90er Jahren durch verschiedene europäische Gesetzgebungsverfahren in Europa immer weiter liberalisiert. Der Marktzugang für Gesellschaften innerhalb der Europäischen Union, auch in anderen Mitgliedstaaten Inlandsflüge anzubieten, aktiv zu werden, wurde immer weiter erleichtert. Und Ryanair hat ab Mitte der 90er Jahre ein Modell kopiert, was sich der damalige Geschäftsführer Michael O'Leary in den USA abgeguckt hatte. Da war das 20 Jahre früher, wie so viele Sachen schon ausprobiert worden, nämlich das Modell, sehr günstige Flüge mit einem sehr geringen Service und Komfort anzubieten. Und dieses Modell hat er kopiert und nach Europa gebracht. Ryanair war ursprünglich einfach nur eine irische regionale Fluggesellschaft. O'Leary übernahm dann Ende der 90er Jahre dort die Geschäftsführung und setzte dieses amerikanische Modell, was er sich abgeguckt hatte, durch. Und gleichzeitig schaffte er es im Zuge der Liberalisierung, die die Europäische Union durchgesetzt hatte, die Fluggesellschaft Ryanair auf dem europäischen Markt zu etablieren. Und er hat hier ein völlig neues Geschäftsmodell etabliert. Dafür wurde damals das Schlagwort No Frills. Das kommt eigentlich aus der Modebranche und bedeutet so viel wie Rüschen, ja, also so Verzierungen an Kleidungsstücken. Und No Frills war der Slogan, unter dem er dieses Geschäftsmodell vermarktet hat. Also kein Schnickschnack, sondern nur das reine Kerngeschäft. Fliegen von A nach B. Die Flugzeuge waren modern, aber sehr spartanisch ausgestattet. damit man so viel wie möglich Leute da reinkriegt. Und für jeden Extra-Service, und Extra-Service ist also schon bei Ryanair ein Glas Wasser, ja, muss extra bezahlt werden. Auch für Gepäckmitnahme, also abgesehen vom Halbgepäck, musste dann eben alles extra bezahlt werden, und zwar nicht wenig. Gleichzeitig waren aber die Flugtickets sehr günstig. Also diese Möglichkeit, dass man für 9,99 Euro von Berlin oder von Frankfurt nach Mallorca fliegen kann zum Beispiel. Der Preis dafür waren die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Also sowohl im Cockpit bei den Piloten und auch in der Kabine bei den Flugbegleiterinnen war das eben so, dass die Löhne weit unter dem liegen, was bei der Konkurrenz bezahlt wird, vor allem bei den etablierten Linienfluggesellschaften, aber auch bei den Billigfluggesellschaften, die nach und nach dieses Modell dann kopierten. Also zum Vergleich 2017, da war die Gesellschaft ja schon 10 Jahre in Europa unterwegs mit dem Geschäftsmodell. 2017 lag das Jahreseinkommen von Flugbegleiterinnen bei Ryanair im Schnitt ungefähr zwischen 16.000 und 19.000 Euro, das ist brutto. Bei den Piloten, die natürlich besser verdient haben, hat Ryanair sehr stark auf solche in Deutschland illegalen Geschäftsmodelle wie Scheinselbstständigkeit gesetzt. Also die Piloten, die mussten sich als selbstständige Gewerbetreibende dort reinsetzen und haben eine Rechnung geschrieben und waren nicht sozialversichert über Ryanair, waren da nicht fest angestellt, mussten sich teilweise verschulden, um dort fliegen zu dürfen, weil Piloten nach ihrer Ausbildung auf einen bestimmten Satz von Flugstunden kommen müssen, um ihre Lizenz nicht zu verlieren und so weiter. Und keine andere Fluggesellschaft hat so stark die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gedrückt und prekarisiert wie Ryanair. Und dadurch hat Ryanair natürlich auch Standards gesetzt, die andere nicht in der extremen Form, aber doch mehr oder weniger kopiert haben und insgesamt die Arbeitsbedingungen in der Branche zum Schlechteren verändert.
Und neben dieser konsequenten Missachtung grundlegender Arbeitsrechte bei Ryanair und der aggressiven Preispolitik schreiben Sie da in Ihrer Analyse auch, dass es eine feindselige Haltung gegenüber jeder gewerkschaftlichen Organisierung gab. Aber trotz dessen haben es Beschäftigte Ende dann 2017, man kann sagen auch geschafft, sich zu organisieren und zu streiken. Und das Ganze wurde auch medial ja sehr begleitet. Man kann sich da bestimmt auch noch an die Berichte von Streiks bei Ryanair erinnern. Was hat dieser Arbeitskampf von Ende 2017 an, und Sie haben vorhin gesagt, bis zu 2019, was konnte dadurch auch erzielt werden? Also das heißt auch, was haben da Beschäftigte mit Gewerkschaften auch geschafft gegenüber Ryanair oder nicht geschafft?
Also zunächst mal muss man sagen, dass Ryanair wirklich das Beispiel für ein gewerkschaftsfeindliches Unternehmen schlechthin war. Bis 2017 auf jeden Fall in Arbeitsverträgen, nicht in allen, aber im Großteil der Arbeitsverträge bei Ryanair, die bis 2017 geschlossen wurden, stand tatsächlich noch so eine Klausel drin, dass die Beteiligung an einem Streik eine Kündigung nach sich ziehen kann. Und von solchen Sachen wurde tatsächlich auch Gebrauch gemacht. Also 2011 hat Ryanair zum Beispiel mal einen Flugkapitän, der 9 Jahre lang bei dem Unternehmen beschäftigt war, rausgeworfen, weil er einem anderen Besatzungsmitglied einen Gewerkschaftsflyer in die Hand gedrückt hat. Also solche Sachen kamen da tatsächlich vor. Aber Ende 2017 hatte sich die in der Situation um Ryanair herum ein paar Dinge geändert. Also zum einen war es für sie nicht mehr ganz so einfach, Personal zu rekrutieren, weil die Luftfahrtbranche insgesamt so stark gewachsen war, dass der Arbeitsmarkt angespannter war. Das heißt, Ryanair als das Unternehmen mit den wirklich schlechtesten Arbeitsbedingungen überhaupt hatte natürlich auch die größten Schwierigkeiten, Leute zu finden. Das heißt, die Verhandlungsposition der Beschäftigten wurde besser oder die Position im Unternehmen selbst. Und tatsächlich machte sich das zunächst bei den Piloten bemerkbar, die Ende 2017 plötzlich spontan anfingen, auf ihre Rechte zu pochen. Also Ryanair hatte bis dahin sehr knapp mit seiner Flugplanung kalkuliert und darauf gesetzt, dass die Piloten nicht den zustehenden Urlaub nehmen, dass sie Überstunden machen und so weiter und so fort. Und irgendwann waren die dazu eben nicht mehr bereit, weil sie merkten, er hat Schwierigkeiten, Ersatz zu finden. Unsere Verhandlungsposition ist stärker geworden. Und so kam es Ende 2017 tatsächlich zu so einer Art Aufstand im Cockpit. Bei den Piloten, die fingen an, sowas wie Betriebsräte oder demokratische Vertretungsorgane, Repräsentanten zu wählen, die dann verhandelten mit dem Unternehmen über Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das hat es bis dahin überhaupt nicht gegeben. Es war völlig undenkbar bei Ryanair, Aber das Unternehmen konnte nichts mehr dagegen machen, weil sie eben nicht so einfach Leute ersetzen konnten. Sie mussten aufgrund dieser Situation dann haufenweise Flüge streichen. Sie kamen unter Druck. Investoren machten Druck, wurden nervös. Und das Zweite, was passierte, war, dass die Gewerkschaften, die das Kabinenpersonal, also die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter organisierten, die schon lange geplant hatten, etwas systematisch zu machen, Leute zu organisieren und diese Bedingungen zu verbessern, in der Situation erkannten, dass jetzt die Stunde gekommen war, tatsächlich etwas zu machen, und traten dann im Frühjahr 2018 zunächst in Portugal und später auch in anderen Ländern in mehreren Wellen in den Streik. Und dadurch nahm das also so eine Dynamik an über 2018, dass Ryanair einlenken musste, dass sie Tarifverträge abschließen mussten in verschiedenen Ländern, die dann also nicht dazu führten, dass die Arbeitsbedingungen dort jetzt auf dem Niveau der Lufthansa sind oder von British Airways. Davon sind die natürlich weit entfernt, aber sie verbesserten sich doch merklich. Das heißt also in Deutschland zum Beispiel, dass es um mehrere hundert Euro tatsächlich das Entgelt der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nach oben ging. Dazu kamen verschiedene andere Verbesserungen, wie die Gehaltsstruktur betreffend, die Garantie, dass man eben ein bestimmtes Kontingent von Einsätzen und so weiter bekommt. Und das ist ganz wichtig, dass auch das deutsche oder das jeweilige nationale Arbeitsrecht angewendet wird, weil Ryanair vorher sich immer darauf berufen hat, wir sind ein irisches Unternehmen, bei uns gilt ausschließlich irisches Arbeitsrecht, wer ein Problem mit uns hat, muss auch vor einem irischen Gericht sich auseinandersetzen, was natürlich alles total schwierig ist für Leute, die außerhalb von Irland irgendwo leben und arbeiten. Und das ist alles vom Tisch. Durch diese koordinierte, in verschiedenen Ländern gleichzeitig abgelaufene Streikbewegung 2018.
Das eine sehr wichtige Streikbewegung war, auch wenn man auf Ryanair so blickt, dass das etwas Hervorzuhebendes ist, das zeigt auch schon der Titel ihrer Broschüre Organizing Ryanair, die transnationale Gewerkschaftskampagne bei Europas Billigfluglinien Nummer 1, so der Titel der Broschüre, die nun bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen ist, und darin schreiben sie aber auch, dass vieles von dem, was ja in diesen Jahren zwischen 2017 und 2019 erkämpft wurde, nun wieder in Frage gestellt wird, gerade wenn man darauf schaut, wie dann auch eine Billigfluglinie wie Ryanair aus der Corona-Pandemie sich versucht, dann wieder herauszuheben. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, ich habe in der Rezension auch noch zu Ihrer Broschüre gelesen, dass sich die Analyse ja nicht nur an Beschäftigte im Luftfahrtsektor wendet, sondern auch für Mitarbeitende von Amazon oder Tesla Lesenswertes enthält. Und Sie haben sich ja zum Beispiel auch mit Ihrem Kollegen, der jetzt auch mit bei der Broschüre gewirkt hat, Johannes Schulden, auch schon mit Amazon beschäftigt und haben da 2019 die Studie herausgegeben, der lange Kampf der Amazon-Beschäftigten. Wo sehen Sie denn da Ähnlichkeiten, Verbindungslinien?
Eine Parallele ist natürlich, dass es sich in beiden Fällen um Unternehmen handelt, die sehr gewerkschaftsfeindlich sind, die der Organisierung und der kollektiven Interessenvertretung von Beschäftigten feindlich gegenüberstehen, die alle sagen, wir brauchen es bei uns nicht. Bei uns kann dann das alles individuell geregelt werden. Es kommt dazu, dass beides relativ neue Unternehmen sind, die auch die neue Form von Arbeitsbeziehungen oder von Arbeitsbedingungen etabliert haben und in gewisser Weise Trends gesetzt haben in der Arbeitswelt. Und es kommt natürlich dazu, dass beides auch Unternehmen sind, die sehr transnational oder international agieren und auch nur in grenzüberschreitenden Gewerkschaftsarbeit oder mit grenzüberschreitendem Widerstand tatsächlich, dem man nur damit begegnen kann. Insofern ist diese Ryanair-Geschichte oder diese Parallelen zu Amazon, man kann da sehr viel voneinander lernen. Und wir leben seit einigen Jahrzehnten in dem Zeitalter der Globalisierung. Die schreitet weiter voran und die traditionellen Gewerkschaftsstrukturen und die Strukturen des Arbeitsrechts und die politischen Strukturen überwiegen natürlich immer noch national. Und es ist sehr schwierig, in diesen Strukturen Aktionen und Strategien zu entwickeln, die tatsächlich den transnationalen Unternehmen angemessen sind und dem etwas entgegensetzen können. Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn sowas mal passiert, diese Sachen zu analysieren und tatsächlich daraus zu lernen. Ja. Und darin liegt aus meiner Sicht die wirkliche Bedeutung auch für andere Branchen. Da kann man eine ganze Menge daraus lernen, inwiefern man Dinge dort übertragen kann und erfolgreich sein kann in so einem transnationalen Unternehmen.